Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Gleich und die heutige Folge widme ich dem Thema Selbstwirksamkeit. Der Begriff kommt aus der Psychologie und ich möchte wissen, was er ganz praktisch für Veranstaltungen bedeuten könnte. Was es eben für die Teilnehmenden eines Events bedeutet, wenn sie sich nicht selbstwirksam erfahren. Und was der Zusammenhang zwischen dem Erleben von Selbstwirksamkeit und Sinn ist. Als Expertin für dieses Thema ist heute Anke Serafin zu Gast. Ich bin durch ihr neues Buch auf sie aufmerksam geworden. Es trägt den Titel Lust auf Montag, wie Arbeit Sinn stiftet, Spaß macht und zum Erfolg führt. Anke begleitet als Coachin Menschen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Als ich sie anrief und auf Selbstwirksamkeit ansprach, sagte sie, das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben und Arbeiten. Glück gehabt. Herzlich willkommen, Anke.
Ja, herzlich willkommen, Michael. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Anke, stellen wir die Sache mal auf den Kopf. Was müsste ich in diesem Gespräch tun, damit du dich nicht als selbstwirksam erlebst?
Gleich die schwierigste Frage am Anfang. Du müsstest deine Fragen vermutlich auf eine stark kognitive Ebene heben, die mir kaum Raum lässt, um mich damit verbinden zu können. Und du müsstest das Gespräch in einer hohen Geschwindigkeit führen, die wenig Raum lässt, um reinzuspüren, so wie ich das gerne sage.
Ja. Wahrscheinlich würde es auch helfen, wenn ich dich dabei zulabere, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Also ich höre wirklich gerne zu, aber ich liebe es auch schon, eine Pause zu bekommen, um das zu reflektieren. Und zwar eben nicht nur mit meiner linken Gehirnhälfte, sondern es wirklich wirken zu lassen in mir, damit ich erkennen kann, ob es in mir Resonanz erzeugt. Und wenn nicht, ist es auch ein Zeichen. In dem Moment, wo ich etwas wahrnehme, wo es in mir eine Wirkung erzeugt, dann resoniert es ja schon mit Anteilen in mir oder mit einer Erfahrung, die ich gemacht habe. Es weckt irgendwelche Gefühle oder löst Gedanken aus. Und wenn ich sage, ich brauche einen Moment, um da reinzuspüren oder hinzuschauen, dann gehe ich in die Introversion und schaue mir an, was es mit mir macht. Und dann erst, wenn ich das wahrnehme, kann ich für mich entscheiden, inwieweit ich entsprechend damit umgehe und Wirksamkeit erzeugen möchte. Ich selbst Wirksamkeit erzeugen möchte.
Wir hatten ja in dieser Podcast-Reihe auch den Soziologen Hartmut Rosa zum Thema Resonanz. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass Resonanz so etwas ist, was auch relativ schnell passiert. Es spricht mich an, ruft mich an, berührt mich und etwas in mir reagiert, aber ohne, dass ich da viel drüber nachdenke, also mit einer gewissen Stimmigkeit. Wie verhält sich diese Spontanität in der resonanten Reaktion mit dem, was du Introversion genannt hast, also das in sich hineinschauen?
Das mag sein, dass es schnell resoniert, aber die Wahrnehmung, die dann folgt, die macht den Unterschied. Also es kann ja etwas in mir auslösen und ich reagiere sehr schnell damit, mit einer Aussage dazu, mit einem Gefühl oder ich lasse die entscheidende Pause zwischen dem Reiz, es löst was in mir aus, und meiner Wahrnehmung. In dem Moment bin ich auch in der Lage, viel feiner zu formulieren, was es mit mir macht, als zu sagen, oh, das macht jetzt aber was mit mir und fang dann an zu denken. Gerade in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, haben ja viele das Gefühl, sie müssten sofort reagieren und irgendwas kommentieren. Und manchmal ist es förderlicher, man lässt das resonieren und schaut sich es erstmal an.
Das bringt mich zu der Frage, Anke, wie definierst du Selbstwirksamkeit?
Ich definiere es so, dass ich im Außen, dass ich einen Reiz empfange, ob jetzt in dem Gespräch oder auch wenn ich alleine bin, wenn ich durch den Wald gehe, ich nehme etwas wahr und dann passiert eben das, worüber wir jetzt gesprochen haben, es resoniert, ich kann greifen, was es mit mir macht. Und dann entscheide ich, was ich damit mache und was ich, so wie ich gerne formuliere, was ich damit in die Welt geben will. Was möchte ich bewirken mit meiner Handlung, mit meiner Aussage oder vielleicht auch mit meinem Nicht-Reagieren. Man kann ja nicht nicht kommunizieren, wie wir wissen. Und auch damit kann ich eine Wirkung erzeugen. Aber eine bewusste Form der Wirksamkeit macht, glaube ich, den großen Unterschied. Also wenn ich bewusst entscheide, selbst wirksam sein zu wollen, dann glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass ich sehr bewusst wahrnehme und beobachte.
Woran liegt es, dass Selbstwirksamkeitserleben für uns so was Beglückendes ist?
Ich sage es mal spontan. Ich glaube, es ist so beglückend, weil ich mit meinem Umfeld wirklich aktiv in Austausch gehen kann und weil ich Spuren hinterlassen kann und damit wieder eine Resonanz in meinem Umfeld, in meinem Gegenüber erzeuge und dann ein lebendiges Feld entsteht, in dem ich wirklich das reingeben kann, was ich bewusst wähle.
Das gegenteilige Gefühl ist ja so etwas wie Hilflosigkeit, Ohnmacht, ich kann nichts tun. Und das sind ja keine beglückenden Gefühle.
Nein, man ist ja in der Ohnmacht und dadurch fast handlungsunfähig oder wie eingefroren. Deswegen habe ich eben auch vermutlich auf deine Frage, was macht die Selbstwirksamkeit so erfüllend oder beglückend, wie du gesagt hast, gesagt, es macht mich lebendig. Ich bringe etwas in die Welt auf, was aus mir herauskommt. Und systemisch betrachtet fühle ich mich aktiv, bewusst in der Lage, etwas in das System reinzugeben, um eine Wirkung zu erzeugen, die für mich wieder sehr spannend wird und die mich begeistert. Weil ich ja im besten Falle, wenn ich im positivsten Sinne selbstwirksam sein möchte, etwas Positives reingebe und dann auch wieder was zurückkommt. Ich glaube, dass dadurch auch einfach eine großartige Entwicklung passieren kann im Austausch.
Kann es sein, dass das was Uraltes ist, dass wir etwas bewirken wollen, dass wir die Welt erreichen wollen, dass wir die Welt gestalten wollen um uns herum? Die Welt hört sich immer so riesig an, aber das kann ja das Gestalten eines Hauses, einer Wohnung, einer Familie, eines Berufes sein.
Ja, ich glaube, es ist was sehr, sehr evolutionär, sehr Altes. Für mich ist es eine wesentliche Grundlage für Evolution, dass der Mensch wirklich in sich das Bedürfnis hat, etwas bewirken zu können. Und ganz besonders beglückend ist es, glaube ich, im Arbeitskontext, wenn ich etwas tue, wo ich nicht merke, dass es Arbeit ist. Dann bin ich im höchsten Maße selbstwirksam, weil ich vermutlich ganz viele Anteile von mir in eine Schwingung, weil viele Anteile von mir in eine Schwingung versetzt wurden und es mich einfach mit einer Leidenschaft und mit einer Begeisterung erfüllt, etwas entsprechend machen zu können und auslösen zu können.
In dem Kontext sprichst du ja in deinem Buch auch von Berufung. Ich nehme mal das Wort Selbstwirksamkeit noch auseinander. Da ist die Wirksamkeit und prominent voran steht das Selbst. Ist das also nur eine Angelegenheit des Selbst, einer Person, eines Individuums, sprich Autonomie? Oder hat Selbstwirksamkeit auch einen sozialen Aspekt, der in Gruppen und eben auch unser Thema Veranstaltungen eine Rolle spielt?
Ich glaube, dass ich immer, wenn ich selbstwirksam sein möchte, ich brauche ein Signal, ich brauche ein Feedback, ich brauche irgendwas, was mir zeigt, dass ich wirksam bin. Spontan mein Gedanke, die Frage hatte ja zwei Komponenten, glaube ich, dass es schon im Außen eine Resonanz braucht, einen Menschen braucht, ein System braucht, was mir spiegelt, dass ich wirksam bin.
Du denkst ja offensichtlich, wenn ich dein Buch richtig verstanden habe, viel über das Verhältnis von Innenwelt, menschlicher Innenwelt und Außenwelt, von Innensteuerung, Außensteuerung nach. Mal ganz grob geschätzt, wenn du so auf die Arbeitswelt schaust, wie viel Prozent der Menschen, glaubst du, sind wirklich so innengesteuert, aus sich heraus, aus dem Selbst heraus und wie viele lassen sich vom Außen steuern? Es ist jetzt keine wissenschaftliche Frage, aber wirklich so eine grobe Schätzung.
Also es sind irgendwie, ich vermute mal, zwischen 5 und 10%, die wirklich von innen gesteuert sind. Das wäre meine Einschätzung. Und das hat nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren drastisch abgenommen. Ich denke, es waren früher mehr.
Warum?
Das liegt meines Erachtens nach daran, dass die Menschen nicht nur mit der Arbeitswelt, mit der Dynamik, mit der Komplexität, die sie jeden Tag erleben, überfordert sind, sondern dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, die so, ich sag mal, das Leben ist so voll, das ist so voll gepackt, dann die Anforderungen im Job noch dazukommen, meine Rolle, die ich vielleicht in meiner Familie habe, in meiner Partnerschaft habe, bei Freunden, im Sport, wo auch immer, sag ich einfach, welcher Mensch soll das noch leisten können, wenn er nicht die Gelegenheit hat, sich regelmäßig zurückzuziehen, zu reflektieren und in die Ruhe zu gehen? Und mit Blick auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre, glaube ich, wissen wir beide, was da in der Zeit passiert ist. Ängste, Unsicherheiten, sei es politisch oder wirtschaftlich. Ja, ich glaube, das wirkt alles massiv darauf ein. Und in dem Moment, wo ich selbst so viel mit diesen äußeren Themen zu tun habe, wirkt sich das massiv darauf aus, wie sehr ich mich noch damit auseinandersetze, ob ich irgendwo eine Wirksamkeit erzeugen kann. Sondern was ich beobachte, ist eher, dass die Menschen dann, gerade wenn es um das Thema Angst geht, um das große Sicherheitsbedürfnis der meisten Menschen, dass sie sich dann in sich zurückziehen, in ihren Kokon zurückziehen, in das Gewohnte und vieles über sich ergehen lassen. So nach dem Motto, naja, könnte ja schlimmer sein. Hier weiß ich wenigstens, was ich habe, mache den Job schon 20 Jahre, weiß, was ich zu tun habe.
Der Kokon kann meiner Beobachtung nach auch so aussehen, dass man mit dieser ungefühlten Angst einfach noch mehr macht. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat stammt. Mark Twain wird es zugeschrieben, als sie das Ziel aus den Augen verloren in ihrem Boot, verdoppelten sie die Schlagzahl. Also dass diese Hyperbeschleunigung, die eben auch sicherlich der Selbsterfahrung, der Selbstreflexion erstmal entgegensteht, auf jeden Fall. Du sprichst im Buch über das Ego und über das Selbst. Ich fand das sehr schön klar, wie du diese Unterscheidung machst. Da haben sich schon große spirituelle und Weisheitslehrer ja auch dran versucht, aber nicht immer im Dienste der Verständlichkeit. Wie würdest du in der gebotenen Kürze das Ego und das Selbst voneinander unterscheiden?
Ich sag's mal ganz einfach. Das Ego ist dann hochaktiv, wenn ich in der Angst bin. Um daran anzuknüpfen, was wir eben gesagt haben. Weil man assoziiert ja das Ego mit dem Verstand. Der Verstand spricht von dem Ich und das Ich bekommt eine Identität. Und an der Stelle würde ich, um es wirklich ganz stark zu vereinfachen, sagen, okay, in dem Moment ist der Ego-Verstand sehr aktiv. Das hat dann an der Stelle von vornherein erstmal nichts mit dem Selbst zu tun oder muss nichts mit dem Selbst zu tun haben. Das Selbst fasse ich viel weiter. In dem Selbst sind Fähigkeiten, persönliche Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, Erfahrungen, Prägungen aus der Familie und vor allem meine Art, mit dem, was mich ausmacht, umzugehen und es wahrzunehmen und es bewusst zu nutzen.
Wenn wir das mal auf das Thema Veranstaltungen beziehen, wo Menschen zusammenkommen, die sich teilweise kennen, teilweise nicht kennen. Du bist ja selber auch auf einigen Veranstaltungen schon gewesen in deinem Leben, auf der Bühne oder mal auch im Publikum. Wie erlebst du generell dort den Grad von Selbstwirksamkeit bei den Teilnehmenden? So auch wieder so eine grobe Schätzung bei diesen durchschnittlichen Veranstaltungen, die man so erlebt.
Viel zu gering, leider. Die Veranstaltungen, die durchschnittlichen Veranstaltungen, die ich erlebe, bieten oft viel zu wenig Raum, damit die Menschen sich entfalten können und wirklich Wirksamkeit erzeugen können. Anders gesagt, es kommt darauf an, welchen Zweck eine Veranstaltung erfüllen soll. Geht es darum, dass Wissen vermittelt wird, Informationen geteilt werden oder man ein bisschen netzwerkt? Oder geht es tatsächlich darum, dass man nach der Veranstaltung mit einem Schatz an Erfahrungswerten, an Sichtweisen, Perspektiven, Ideen, Impulsen rausgehen möchte? Wenn ich das will, glaube ich, ist die Selbstwirksamkeit des Publikums extrem hoch, vorausgesetzt der organisatorische oder formale Rahmen passt. Aber wenn das stimmig ist, ja, dann ist die Selbstwirksamkeit groß. Bei dem Großteil der Events, die ich kenne, ist er noch viel zu gering, könnte aber viel höher sein.
Wie machen die das denn, dass sie einen niedrigen Grad von Selbstwirksamkeit hinkriegen, diese Veranstaltung, die du so im Kopf hast? Es knüpft ein bisschen an diese Frage an, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe, so die Kopfstandfrage. Was muss man tun, um die Selbstwirksamkeit zu begrenzen?
Also tatsächlich passen oft die Maßnahmen nicht zu dem, was oft gelabelt wird für die Veranstaltung, was die Veranstaltung kann, womit die Teilnehmer rausgehen sollen, was passiert. Ich denke gerade an eine, das ist interessant, dass du mir die Frage stellst. Ich habe nämlich letzte Woche, bin ich aufmerksam geworden auf ein Event, das irgendwie nachmittags um 1 beginnen soll. Um 18 Uhr ist es fertig Und die Werteversprechen war, man bekommt neue Ideen, Impulse, man macht ganz viel Co-Kreation, man ist inspiriert, man nimmt ganz viel mit für Leben und für Arbeit. Und ich lese das so und dachte mir, ach, wow, vielleicht sollte ich hingehen und vielleicht kann ich was lernen, weil ich wüsste nicht, wie man das in 5 Stunden hinbekommt mit einer Anzahl von 250 Teilnehmern und mit einem Setting, in dem ein prominenter Keynote-Speaker nach dem anderen auf einer Bühne steht, in einer Halle mit Bestuhlung in Reihen.
Bist du hingegangen?
Nein, sie ist erst im September. Ich dachte erst, das ist ein cooles Event, auch mal in einer Region, die ich interessant finde. Aber als ich dann das Setting gesehen habe, dachte ich, nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. Und ich glaube, das Zweite ist eben, dass die Maßnahmen nicht passen in der Umsetzung, dass es oft zu viele Menschen sind, die interagieren sollen. Dann wird viel geredet, aber tatsächlich, weißt du selbst, die Leute gehen raus, spätestens am nächsten Tag sind die wieder in ihrer Mühle drin und das ist vergessen. Und das andere ist, wenn ich, steht und fällt mit der Auswahl der Menschen, die auf einer Bühne stehen oder beziehungsweise mit der Haltung der Menschen, brauche ich die Bühne für mich selbst oder gebe ich sie den Menschen?
Also da sind wir wieder bei Ego oder Selbst, oder?
Ja, stimmt, habe ich gerade gesagt. Brauche ich die Bühne für, ja genau, oder gebe ich sie den Menschen, genau.
Ja, ist es eine Ego-Show oder ist das, was ich dort darbiete, ist es eine dienende und unterstützende Funktion? Also das sehe ich auch so. Dir geht es ja tatsächlich als Coachin, aber eben auch als Buchautorin um diese Potenzialentfaltung. Was muss man denn tun, damit Veranstaltungen Räume sein können für Potenzialentfaltung?
Ich glaube, am wichtigsten ist die Frage, die man sich selbst beantworten sollte, was soll die Veranstaltung können? Was möchte ich mit der Veranstaltung erreichen? Und was ist tatsächlich möglich in dem Rahmen, den ich habe? Und dementsprechend ist es schon mal selbsterklärend, wie viele Teilnehmer ich einladen kann dazu. Wenn ich eine bestimmte Anzahl an Coaches habe oder Begleitern, die die Veranstaltung mitgestalten sollen, ja, dann ist es natürlich eben auch wichtig, dass in der Ankündigung nicht das passiert, was ich eben beschrieben habe, sondern dass wirklich auch in der Ankündigung die Menschen schon abgeholt werden, dass schon genau auch die Menschen auf dieses Event kommen, die genau diesen Outcome sich wünschen dort. Das sollte matchen. Und wenn das passt, ich sage immer, dann kannst du machen, was du willst. Ein Zitat von Laszlo Bock, dem ehemaligen Google HR-Ressortleiter, der hat das einfach zusammengefasst: Gib den Menschen Raum und du wirst ein Wunder erleben.
Das passt auch zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, also auch dieser Raum zum Nachdenken. Also Raum ist dann dreierlei. Es ist der Zeitraum, es ist der physische Raum und es ist der innere Raum, eine Haltung, die diese Interaktion ermutigt und dieses Wirken wollen der Menschen ja auch einlädt. Also, dass sie auch dort etwas bewirken mit den anderen zusammen, für die anderen, für sich selber in dieser Wechselbeziehung.
Auf jeden Fall. Und da wird mir bewusst, dass noch eine andere Komponente fehlt in der Antwort auf deine Frage, was muss man tun, damit die Menschen wirklich ihre Potenziale entfalten können. Man sollte sich genau überlegen, wie viele Themen platziere ich in einem Event. Ist es ein Thema und splitte ich das auf? Wie reiche ich es da? Und dann auch wirklich bewusst machen, wenn ich jetzt nicht alleine das Event gestalte, sondern mehrere Kollegen, Kolleginnen habe, die mich dabei unterstützen, wirklich das nochmal ganz bewusst machen, dass es nicht auf Geschwindigkeit ankommt oder auf ganz viel Content reinschieben, sondern dass es viel wichtiger ist, dass man den Zwischenraum offen hält und die Menschen wirklich das verarbeiten lässt. Im Coaching zum Beispiel musste ich auch viele Jahre arbeiten, um selbst meine Geschwindigkeit zu reduzieren, um selbst meinen Anspruch an das, was dort in 90 Minuten entstehen kann, so runterzuschrauben, dass ich sage, in mir entsteht das sowieso nicht. Das ist Nummer eins, sondern es geht mir nur darum, dem anderen die Gelegenheit zu geben, mit seinen Potenzialen in Kontakt zu kommen, sie zu heben, sie sich zugänglich zu machen. Und das ist ein Prozess, der wirklich sehr viel Raum und Zeit braucht. Und das passiert meistens dann, wenn nicht gesprochen wird, wenn er oder sie suchend mit den Augen offensichtlich irgendwo im Außen sucht, tatsächlich dieser Moment zeigt, dass er oder sie im Innen sucht. Und wer das weiß und damit in Kontakt geht, der schafft viel mehr Nutzen für denjenigen, für die Teilnehmer im Sinne ihrer Potenzialentfaltung, als ein Event von oben bis unten vollzustopfen mit den tollsten Keynote-Speakern dieser Welt.
Ich verstehe andererseits auch das Dilemma von vielen Veranstaltenden, die verstehen, dass das Publikum eben auch darauf steht, dass man sagt, 150 plus Speakerinnen und Speaker auf 7 Bühnen und das noch und das noch und ihr noch. Und das, was du vorher so wunderbar auch in einer gewissen Langsamkeit, wenn ich das sagen darf, die mir gefällt, reingebracht hast, die Zwischenräume, das Schweigen, das Reflektieren, das lässt sich halt im Internet oder auf Plakaten schlecht verkaufen, in Anführungsstrichen. Und dann frage ich mich manchmal eben, ob die Kundschaft dafür auch bereit ist, zu sagen, es reicht mir ein Thema und es reichen mir 2 Impulse und dann gibt es ganz viel Zeit mit den anderen, die da sind, zu interagieren und zu schauen, ob wir da in der Interaktion auf so eine kollektive Intelligenz kommen.
Ja, im kommerziellen Sinne mag ich dir recht geben. Es kommt eben da wieder drauf an, was ist Sinn und Zweck des Events. Ich denke jetzt an die Republika. Ich war dort vor 14 Tagen und ich wusste nicht, wie ich diese ganzen spannenden Impulse irgendwie in meine Agenda reinpacken soll. Teilweise hatte ich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, wo ich hingehe. Aber als ich dann vor Ort war, war ich nach einem Tag wirklich so overloaded, dass ich am zweiten Tag bewusst entschieden habe, nicht mehr hinzugehen, weil es einfach viel zu viel war. Ganz davon abgesehen, dass nach meinem Dafürhalten die Location zu klein ist, zu vollgestopft. Also man kann, auch wenn man vielleicht ein paar Filter weniger hat als ich, selbst dann ist es nicht möglich, das zu erfassen und wirklich auch bewusst wahrzunehmen und wirken zu lassen.
Also mir geht es jetzt schon zum 3. oder 4. Mal so, dass jemand von der Republika erzählt und ich kriege innerlich schon irgendwelche Schnappatmungen und Kontraktionen, wo ich denke, für mich wäre es auch nichts. Was tust du denn selber, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, um deinen Grad an Selbstwirksamkeit zu erhöhen?
Also ich nehme mal die Republika. Am Vortag habe ich mir das ganze Programm für mich zusammengestellt. Und es hat morgens einen Kaffee gebraucht auf der Fläche, um alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, so, ich gehe jetzt hier einmal durch und dann schaue ich mir an, was ich wirklich ganz bewusst erleben möchte. Ich wusste ganz genau, dass ich viele Pausen brauche an dem Tag und habe dann geschaut, wann brauche ich meine Pausen, wann nehme ich mir die und was passt dann da rein. Das heißt, ich lege meinen Fokus darauf, dass ich abends rausgehe und es mir gut geht. Und dass ich nicht ganz vieles konsumiere, sondern wirklich das, was mir persönlich einen großen Mehrwert bringt. Und mit Blick auf Selbstwirksamkeit dort war es dann tatsächlich so, dass mir noch jemand begegnet ist, ganz unverhofft, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und das war am Ende, was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Und wo ich auch am meisten wirksam sein konnte selbst. Weil ansonsten ist es ja letzten Endes eine Veranstaltung, wo man ganz viel konsumiert. Es sind eben diese vielen Bühnen, es sind sehr viele Informationen, die man auch bewusst aufsaugen will, wenn man schon auf engstem Raum so viele spannende Impulse hat. Ich glaube, das ist meine Antwort. Also ich fülle eher die Räume zwischen den Pausen, als zu gucken, wann kann ich zwischendurch mal atmen und mir ein Glas Wasser holen.
Als du gesagt hast, Mehrwert, da hat mein assoziatives Gehirn Nährwert gemacht. Viele Menschen achten jetzt mehr auf gesunde Ernährung, was das Körperliche angeht. Aber bei dieser geistigen Ernährung, da wirklich auch Vollwertkost zu sich zu nehmen und zwar sich auch nicht zu überfressen und genau auszuwählen und Verdauungspausen zu lassen. Also ich finde, dass man diese Essensmetapher, du kommst ja aus diesem Bereich, und die geistige Ernährung und da wirklich auch auf Vollwertkost zu setzen und zu sagen, was nährt mich denn und wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig, das ging mir durch den Kopf, als du da deinen Republika-Essensplan geschildert hast. Und ich finde das auch sehr inspirativ für wirklich auch für die Eventplanung, dass man, wenn man auf der anderen Seite ist, Veranstaltender oder Veranstaltende ist, eben genau schaut, was ist verdaubar, wann braucht es irgendwie diese Pausen und nicht versuchen, einfach durch Masse die Menschen irgendwie nur zu beeindrucken, aber dieses Beeindrucken ist nach meinem Gefühl etwas Kurzfristiges, so wie ein kurzes High, wenn man zu viel Schokolade isst, aber es ist keine nachhaltige Ernährung. Das habe ich die Metapher ausgereizt, glaube ich.
Ja, aber es ist eine schöne Metapher, finde ich, mit Mehrwert und Nährwert, weil ich glaube, es ist ausgesprochen, wirklich ausgesprochen wichtig, von beiden Seiten, sowohl seitens des Veranstalters, auch von Seiten der Teilnehmer, viel mehr Bewusstsein in den Konsum dessen zu legen, was mir auf einer Veranstaltung begegnet oder was mir wirklich wichtig ist. Warum gehe ich dahin? Was ist meine Intention, mir dafür ein Ticket zu kaufen für diese Veranstaltung? Oder aus Sicht des Veranstalters, was ist meine Intention für diese Veranstaltung? Und was mir selbst oft passiert ist in der Vergangenheit, ist, dass ich, wenn ich jetzt an Workshop-Kundenformate denke, dass ich anfangs den Fehler gemacht habe und habe die viel zu voll gestopft. Ich habe, weil ich dachte, ich habe jetzt nur so viel Zeit, ja, und das ist mir so wichtig, dass die ganz viel mitnehmen. Ja. Mache ich nicht mehr. Also mittlerweile bin ich sehr entspannt. Ich gehe wirklich hin mit meinem Lego-Baukasten und habe alles dabei. Ich weiß genau, was, also der rote Faden steht natürlich. Aber ich liebe es, dann den Fokus darauf zu legen, dass ich den Menschen etwas anbiete. Ich bleibe mal bei der Essensmetapher. Ich lege das aufs Buffet, sag ich gerne. Und dann schaue ich, was macht das mit den Teilnehmern? Und dann geht es wirklich darum, wo fließt die Energie? Was braucht jetzt wirklich den Raum? Und was lasse ich einfach weg? Da geht es eben nicht um mein Ego, was ich jetzt meine, was die Menschen brauchen, sondern die Teilnehmer entscheiden. Bestenfalls entscheiden die Teilnehmer, wie sie die Zeit für sich am besten nutzen wollen. Und wenn ich darauf gut vorbereitet bin und habe das passende Setting, dann kann ich nach meiner Erfahrung das Bestmögliche aus einer Veranstaltung machen für die Teilnehmer.
Das bringt mich darauf, dass es eben zwei Dinge braucht. Es braucht die Menschen, die diesen Koffer dabei haben, dieses Buffet bedienen können. Und es braucht das, was wir vorher gesagt haben, den Raum, eben auch einen noch nicht gefüllten Raum, damit sich etwas entwickeln kann. Und wenn das alles zugeballert ist, da kann sich ja nichts entwickeln. So. Ich habe ja nichts dagegen, dass man sagt, dass die Teilnehmenden viel mitnehmen sollen. Aber dieses Zuballern oder sagen wir mal das überreichliche Buffet, das führt dann ja auch zu, jetzt bleiben wir nochmal in der Metapher, zu Bulimie lernen. Also man füllt sich an und dann kotzt man das Ganze direkt wieder aus. Und ich habe heute eine Zahl gelesen, dass selbst bei 10-minütigen Inputs, wenn die schlecht gemacht sind oder per PowerPoint kommen, dass die Menschen nachher nur noch 50% des Inhalts überhaupt erinnern können. Und da sieht man schon, dass das Buffet einfach zu fett und zu viel ist.
Ja, und ich glaube, wir sind jetzt wirklich auch mittlerweile an einem Punkt, wo diese Art der Veranstaltung, glaube ich, einfach ihre Zeit hatte. Diese Art der Veranstaltung, dass man jemanden vorne hinstellt und lässt die anderen konsumieren. Das kann als kleiner, als Mini-Programmpunkt nett sein. Bei mir gäbe es keine Veranstaltung, bei der ein Keynote-Speaker länger als 20 Minuten Redezeit hat. Für mich optimal sind, was ich sehr schick finde, sind 12 Minuten. Dieses 12-Minutes-Me-Format mag ich sehr gerne. Oder maximal 15. Und alles, was danach kommt, sollte interaktiv sein. Bestenfalls baue ich die Interaktion schon von Anfang an ein, um die Menschen wirklich mitzunehmen und auch zu bewegen.
Du bist ja selber auch Speaker. Rin, ich weiß nicht, ob man englische Worte auch gendern kann. Begnügst du dich dann auch mit den 12 Minuten und gehst dann relativ schnell in die Interaktion?
Ich gehe von Anfang an in die Interaktion, tatsächlich.
Wie machst du das?
Indem ich mir vorab schon eine Story überlege, mit der ich bestenfalls den Großteil meiner Zuhörer, Teilnehmer erreiche und mit ihnen ihre Aufmerksamkeit habe und dann nicht über etwas rede, sondern etwas teile, weil ich mir sehr sicher bin, dass es sie in der Tiefe bewegt, dass es sie emotional bewegt und sie damit mir folgen mit ihrer Aufmerksamkeit. Und dann auch gar nicht, bestenfalls gar nicht merken, wie die Zeit vergeht.
Damit bist du erstmal selbstwirksam. Du erreichst sie. Du schaffst es, dass sie dir folgen. Aber was ist mit ihrer Selbstwirksamkeit? Wann kommt die?
Also ich glaube, da kann ich die Basis dafür schaffen, dass jemand selbst wirksam sein kann danach, weil ich ganz bestimmte Impulse in ihm ausgelöst habe oder irgendwelche Trigger gesetzt habe, die ihn oder sie dazu veranlassen, wirksam zu werden.
Könntest du ein Beispiel sagen?
Ich denke an eine Keynote, die ich vor kurzem hatte. Danach kam jemand zu mir. Ich fand das so interessant, als du das mit den verschiedenen Boxen dargestellt hast, um zu zeigen, dass je größer die Organisation kommt, immer in irgendwelche Boxen reingeschoben wird, wo ein Jobtitel draufsteht. Und ich hatte in dem Moment so ein Bedürfnis, mich davon zu befreien und raus aus dieser Box zu gehen. Das hat so viel mit mir gemacht und das nehme ich jetzt mit.
Schönes Beispiel. Danke. Out of the box.
Genau, out of the box. Und das war tatsächlich zwar ein interessanter Moment, ich habe das schon sehr oft genutzt, auch in meinen Workshops, aber ich hatte, glaube ich, selten so eine Resonanz darauf von jemandem, wo ich wirklich gemerkt habe, da habe ich echt ins Schwarze getroffen. Und ich glaube, wenn man das auslösen kann in den Menschen, dann schafft man die Basis, damit sie anfangen, selbst viel wirksamer zu sein.
Da du auch Workshops gibst und als Coachin aktiv bist, gibt es eigentlich so tägliche Übungen, Routinen, mit denen man die Selbstwahrnehmung und auch die Selbstwirksamkeit stärken kann?
Das einfachste Mittel ist die Atmung. Tatsächlich bewusst auf die Atmung zu achten, um zu erkennen, welche Wirksamkeit man in sich selbst erzeugt, wenn ich die 3-4-8 Regel umsetze, 3 Sekunden einatmen, 4 Sekunden anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Im Kleinsten ist das die beste Möglichkeit, vor allem etwas, was ich immer anwenden kann.
Ich mache das und ich kenne auch andere Rhythmen, auch diese 5 Sekunden und so weiter. Aber was hat das mit Selbstwirksamkeit zu tun?
Dass ich dadurch erstmal nur für mich, ohne dass ich mit dem Außen in Resonanz gehe, merke, was ich selbst in mir auslösen kann, wenn ich bewusst etwas tue. Oft ist ja das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit gar nicht bewusst ausgesprochen. Man ist so, die meisten Menschen sind so gefangen in nicht einem Korsett, sondern mehreren in verschiedenen Rollen, die sie spielen, dass sie sich selbst kaum noch bewusst sind, welche Wirksamkeit sie überhaupt erzeugen können, welche Möglichkeit sie haben, um auszubrechen. Und für mich ist die wichtigste Erkenntnis, seitdem ich Menschen begleite in ihren Prozessen, dass es immer im Kleinen anfängt. Und zu wissen, was ich tun kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer ehemaligen Kundin, die sagte, du, ich habe letzte Woche wieder an dich gedacht. Ich war in einem Meeting und dachte, oh, ich kann die nicht mehr ertragen. Ich kann denen auch nicht mehr reden hören. Das macht so viel mit mir und das ist so übergriffig. Und dann fielst du mir ein und ich dachte, ja, ich habe ja diese Geste. Dann sitze ich am Tisch und mache einfach unterm Tisch meine beiden Hände hoch, dass die Handflächen wirklich nach außen zeigen. Und ich lasse das einfach nicht an mir ran. Und ich habe sofort gemerkt, was das mit mir macht und wie wirkungsvoll das für mich ist. In dem Fall habe ich natürlich keine Wirkung nach außen. Wer weiß, vielleicht schon. Vielleicht löse ich auch indirekt irgendwas aus mit meiner Haltung, die sich dadurch verändert. Aber ich selbst kann in dem Moment gut für mich sorgen und kann da an der Stelle schon mal so mit meinen Möglichkeiten wirksam sein.
Und diese Geste, also mit den Handflächen so nach außen zu zeigen, also Stopp und ist nicht meins, ist natürlich ein Ausdruck in dem Moment von der inneren Haltung und von einer Bewusstwerdung.
Und ich hole mich aus der Ohnmacht raus. Ich bin immer noch im gleichen Raum. Ich bin immer noch den gleichen Menschen ausgesetzt, in Anführungszeichen. Aber ich entscheide, was das mit mir macht, ob ich darunter leide, ob ich jetzt einfach nur den Fluchtreflex nachgehen will oder ob ich da sitzen bleiben kann und merke, indem ich mit der Geste mich beruhige und Abstand gewinne, dann kann ich das gut ab.
Ist nach deiner Beobachtung in der Arbeitswelt dieses Gefühl der Hilflosigkeit, ich kann hier eh nichts machen, die Strukturen sind viel zu mächtig und es geht alles zu schnell, ist das ein sehr weit verbreitetes Gefühl, das Gegengefühl zur Selbstwirksamkeit?
Ja, ganz klar ja. Und die Zahlen der aktuellen Gallup-Studie hat das, glaube ich, nochmal bestätigt. Zum ersten Mal der Anteil der Mitarbeiter, die wirklich engagiert sind. Und ich nehme immer gern das Bild von dem Karren, bereits in den Karren zu ziehen, bei mittlerweile 9% liegt. Und 13% haben innerlich gekündigt. Und der Rest sitzt irgendwie auf dem Wagen und lässt sich ziehen. Und wenn man Glück hat, sind noch einige vorne, die selbst nicht so gerne in der Arena stehen, aber immer die bewundern, die blutverschmiert sich ja auch dem wilden Tier stellen und auch für andere nach vorn gehen. Ich glaube, dass der Anteil derer abnimmt, aber es gibt immer noch genügend, die wirklich in Verantwortung gehen wollen, die auch erkennen, an welchen Stellen sie noch gerne was bewegen würden. Und die manchmal einfach ein Role Model brauchen, das den Karren zieht, um mutig zu sein, zu folgen.
Veranstaltungen sind ja oft Teil der Arbeitswelt. Man geht ja sehr häufig aus beruflichen Gründen, professionellen Gründen dorthin. Denkst du, dass es da eine ähnliche Mengenverteilung gibt, wie du gerade genannt hast? 9, 13 und der Rest?
Nein, ich glaube, dass der Anteil größer ist, vor allem bei den Veranstaltungen.
Welcher ist größer?
Der Anteil der Menschen, die dort auch wirksam sein wollen und können, ist größer als in der Arbeitswelt, definitiv. Einfach weil die Veranstaltungen ein offeneres Setting haben, als die Strukturen in Organisationen es bieten, in den klassischen Organisationen. Und ja, und auch da steht und fällt alles wieder mit dem Geist, mit dem Spirit desjenigen, der diese Veranstaltung initiiert.
Das sagt man ja auch beim Coaching, dass die Wirkung einer Intervention von der inneren Haltung des Intervenierenden oder der Intervenierenden abhängt. Wenn wir jetzt, ich gucke auf die Uhr, gegen Ende unseres Gesprächs sind, gibt es so drei Sachen, die du den Veranstaltungsprofis in Richtung und in Bezug auf Selbstwirksamkeit mitgeben würdest?
Ich würde das zusammenfassen, worüber wir eben gesprochen haben. Das Erste, das Allerwichtigste ist, was ist der Zweck des Events? Wofür sollen die Teilnehmer kommen? Die zweite Frage ist, was sollen sie maximal mitnehmen? Und was mindestens? Ich kann es ja auch nur bedingt beeinflussen. Ich kann den Rahmen geben, aber was nachher die Teilnehmer wirklich daraus machen, das Setting kann noch so gut sein, darauf habe ich keinen Einfluss. Und das Dritte ist dann, dass ich wirklich darauf achte, dass ich den Raum offen halte und dass die Maßnahmen zu dem gewünschten Zweck der Veranstaltung passen. Die Zeit, die Methoden, die Übungen, was auch immer, die Anzahl der Teilnehmer und natürlich auch die Location, ganz wichtig, an der das Ganze stattfindet. Das waren jetzt mehr als drei, gell, aber es musste alles rein.
Es gibt gerade ein äußeres Grinsen bei mir und es gibt ein inneres Grinsen. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte bei unserem Vorgespräch, aber dass ich jetzt ein Buch beendet habe, zu Ende geschrieben habe über sinnstiftende Veranstaltungen. Und da stelle ich die Punkte, die du gerade genannt hast, auch ganz in den Vordergrund. Auch wenn es schwer ist zu klären, wofür ist es denn, wozu treffen wir uns denn? Weil die Menschen sehr schnell klären, was ist das Catering, wo gehen wir hin, in welche Halle, wer moderiert das. Da brauchen wir eine Frau, weil das Podium ist überwiegend männlich besetzt. Solche Sachen, dieses Was, vielleicht auch noch das Wie, wie lange soll es denn dauern, aber wozu das Ganze eigentlich dienen soll, das wird entweder gar nicht geklärt oder ganz zum Schluss. Und das ist eine Umkehrung der Hierarchie und der Bedeutungshierarchie, die mir wirklich manchmal wehtut.
Ich teile da gerne die Analogie zur Organisation. In der klassischen Organisation wird das ja immer noch nach wie vor gerne so gemacht, dass man die Aufbauorganisation neu gestaltet. Dann heißt die Abteilung auf einmal Business Unit und der Personalverantwortliche heißt dann People and Culture Development Manager. Und alles ist auf einmal anders und neu, außen auf der Blase. Und dann wird die Ablauforganisation entsprechend konzipiert. Das ist im Prinzip genau, also die Art und Weise, wie man arbeitet und Prozesse, wird dann entsprechend angepasst nach den neuen Strukturen, die geschaffen wurden. Und das ist sehr vergleichbar mit dem Thema Veranstaltungen, wo es erst darum geht, ist die Location cool, sind die Häppchen schön drapiert, passt die Musikanlage, anstatt erstmal zu gucken, warum treffen die Menschen sich, was sollen die mitnehmen und welche Energie soll da in diesem ganzen Raum sein und vor allem, was kann ich dazu beitragen, dienend als derjenige, der es veranstaltet. Was ist meine Rolle? Und damit sind wir auch wieder bei dem, was du eben sagtest. Es steht und fällt mit meiner Haltung, ob es in einer Organisation ist oder bei einer Veranstaltung.
Anke, ganz herzlichen Dank, dass ich deine Haltung kennenlernen durfte. Ich hoffe, dass du mit deiner Arbeit, auch mit Unternehmen, dass du diese Haltung dort auch werbend ein bisschen, wie soll ich sagen, implantieren kannst. Und ich sehe, dass wir da eine ähnliche Haltung, eine ähnliche Intention haben, nämlich Räume für Potenzialentfaltung zu öffnen. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, lieber Michael. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.